Herzlich willkommen bei Breaking Vet. Bei uns geht es um alles, was mit vier Pfoten oder der Tiermedizinwelt zu tun hat. Eure Hosts sind die Tierärzte Karim und Jana. Heute reden wir über das Thema Labordiagnostik. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Karim, wie geht's
Hallöchen.
Dir?
Hallöchen. Was?
Wie geht's dir?
Ah, wie es mir geht? Gut. Sorry, ich habe irgendwie mein langgezogenes Hallöchen in deine Frage reinziehen lassen. Wie geht's den Hörnchen, ist die Frage.
Oh, die sind fit, die sind total wild schon. Aber die weigern sich irgendwie, Nüsse zu knacken. Also wir haben gerade drei Hörnchen in der Ausbildungsvoliere und zwei noch hier drin, quasi so im Übergangsstadium. Die sind jetzt keine Kuschel- und keine Milchtiere mehr, aber noch zu klein für die Ausbildung. Und die draußen, die sind irgendwie echt faul. Also die tragen die Nüsse durch die Gegend. So richtig verstecken ist auch nicht. Dann legen sie die halt aufs Holz oder auf den Zweig. Das ist jetzt nicht so ein richtig gutes Versteck, muss man sagen. Und die machen die nicht auf. Die begnügen sich mit Sonnenblumenkernen, die sie ja ganz einfach aufkriegen, und der Rest bleibt halt liegen.
Mhm.
Und also man hat immer so das Kriterium, die müssen Nüsse knacken können, dass man die rauslassen kann. Das ist der Punkt.
Ja, klar. Hm. Macht Sinn.
Ja. Das heißt, ich muss
noch
mal
ganz kurz nachfragen. Die sind nicht mehr in dem Kuschelmilchalter. Heißt das, es gibt ein Alter, wo die bevorzugt mit dir kuscheln?
Auf jeden Fall. Da kannst du die in der Kapuze rumtragen oder vorne im Hoodie oder weiß ich nicht. Also das ist ja so babymäßig. Ich schlafe, ich trinke, ich pinkle, ich schlafe. So, und das geht innerhalb von Sekundentakt ineinander über. Und dann bist du halt gerade fertig, die Spritze zu füttern. Da musst du noch aufpassen, dass sie dir wenn du denen dann das Bäuchlein massierst, dass die pinkeln, dass sie dir dabei nicht schon einschlafen oder passiert vielleicht auch mal. Und dann verkriechen die sich irgendwo wieder ins Dunkle. Und dann, meine Mitbewohnerin hat so einen Känguru-Beutel gehäkelt, den man sich dann um den Bauch binden kann. Dann kann man die rumtragen. Dann ist es auch warm. Oder man packt sie halt in ihre Höhle auf eine Wärmflasche oder so. Und dann kommt so ein bisschen das Alter, wo sie aktiver werden, wo sie dann anfangen, irgendwie mit dem Finger zu spielen und reinzubeißen und auf die Schulter hochzukrabbeln und so weiter. Und dann, irgendwann werden sie dann immer wilder. Und ab dem Moment, wo wir die in die Ausbildungsvoliere packen, fassen wir die ja gar nicht mehr an, eigentlich vorher schon im Übergang. Und dann dauert das nur ganz wenige Tage und dann sind die überhaupt nicht mehr wild, überhaupt nicht mehr zutraulich, sondern dann sind es halt Wildtiere, die Angst vor einem haben. Das ist ja auch gut so. Wir hatten so ganz wenige Hörnchen, die haben sich das gemerkt und sie sind sogar nach der Auswilderung später nochmal gekommen, irgendwie sogar zwei Wochen später nochmal, und haben sich aus der Hand füttern lassen. Aber das waren wirklich eins, zwei fallen mir ein. Das ist selten und das ist ja auch gut so, dass das nicht so ist. Das ist ja nicht das Ziel.
Aber es ist interessant, dass das dann so, oder? Es ist spannend, dass das so automatisiert dann funktioniert, dass sie dann diese Wildheit behalten.
Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß auch nicht, wie es wäre, wenn die das nicht so drin hätten, ob man die dann nicht schon zu Haustieren irgendwie domestiziert hätte, weil sie halt einfach so unglaublich niedlich sind. Wenn die da vielleicht so ein bisschen mehr den Zugang zu hätten, wer weiß, ob wir heute statt Kaninchen Eichhörnchen zu Hause hätten. Aber das, ich kenne eins, das ist nicht bei uns, aber das ist bei Bekannten über 15 Ecken, das ist nach der Auswilderung da geblieben. Der wollte nicht gehen und der wohnt jetzt bei denen im Wohnzimmer, geht ab und zu ein bisschen auf die Terrasse und kommt dann wieder rein.
Krass.
Ja. Aber das ist die absolute Ultra-Ausnahme und wie gesagt, soll ja auch nicht so sein.
Ja. Aber es ist spannend, wir hatten doch dieses Silberfuchs-Experiment und so, das ist so ein bisschen so ähnlich. Aber ich frage mich das bei diesen Sugar-Glidern immer, also klar, ist was ganz anderes so, aber ist ja auch das gleiche Prinzip, dass das Wildtiere sind und die dann aber zu Hause in so einer Voliere und so gehalten werden, weil die ja dann vermutlich diesen Drang auch haben, oder? Also wild zu sein.
Ich, also Ich kann es gar nicht einschätzen. Ich würde behaupten, eine nicht domestizierte Spezies hat den Drang immer, aber vielleicht gibt es ja sowas wie ein Natural Bias, also dazu hin oder davon weg, wie viel ich mit dem Menschen agiere. Ich meine, es scheint ja bei den amerikanischen Eichhörnchen auch nochmal deutlich was anderes zu sein. Ah, da, die sind ja, die gehen ja total offen auf den Menschen zu und sind da ja richtige, also ich meine, die fordern ja wirklich Essen ein in irgendwelchen Parks und so. Vielleicht ist das bei denen noch ein bisschen anders. Das ist aber wildes Rumgerate gerade.
Ja, verlassen wir doch die eine Ebene halbgares Wissen und gehen die andere Ebene halbgares Wissen, weil du uns ja das Thema vorgeschlagen hast, Labordiagnostik. Und ich muss etwas dazu sagen. Ich habe ein sehr, sehr spannendes Paper vorbereitet. Okay. Ich habe da mir interessante Aspekte rausgesucht und so weiter und so fort. Und dann ist mir heute Morgen aufgefallen, ich glaube, wir hatten das schon mal.
Echt? Okay, jetzt bin ich gespannt. Also ich bin total vergesslich. Du kannst mir alles fünfmal erzählen. Von daher ist gar kein Problem. Aber jetzt, was hast du vorbereitet?
Ja, ich glaube, du hattest es schon mal vorgestellt. Und zwar Recent Evolutions of Machine Learning Applications in Clinical Laboratory Medicine.
Machine Learning hatten wir schon mal. Aber das, den Ansatz in Laboratory Medicine sagt mir nichts.
Echt nicht?
Also wie gesagt, entweder ist es jetzt wieder meine Amnesie oder...
Okay, hoffen wir mal, dass nicht nur wir beide vergesslich sind, sondern alle, die zuhören, es auch vergessen haben, falls wir es schon mal hatten. Oder wir hatten es einfach noch nicht. Ich erzähle einfach mal, wir tun jetzt mal so, als wäre das alles.
Also im Reitunterricht sagt man ja, man muss irgendwie 600 Mal irgendwas sagen, bis die Sachen sitzen. Von daher, es gibt auch den Spruch.
Was ist das denn für ein Beispiel? Im Reitunterricht, wem sagt man denn da was, dem Pferd oder...
Nein, der Reitlehrer, dem Reitschüler, es ist kein gutes Beispiel, weil das sowieso oft antiquierte Strukturen sind. Und aber es gibt auch diesen Spruch, Wiederholung ist die Mutter allen Lernens. Nee, ist das? Oh Gott. Ja, irgendwie
aber
so geht
aber. Also das, was mich nur wundert, ist, dass du dass das erste Beispiel, das dir einfällt aus dem Reitunterricht, das ist so, als würde ich dir erzählen, bei der Formel 1, da ist das so und so.
Weißt du, so. Doch, ich war sehr, sehr lange sehr großes Pferdemädchen. Ich bin es auch im Herzen schon immer noch. Und das, ich habe früher hunderte, tausende Reitstunden gehabt und da hört man immer wieder die gleichen Sachen.
Aha. Ich lerne immer wieder was Neues über dich. Spannend. So, wo waren wir?
Ich wollte eigentlich nur sagen, dass es gut ist, dass du das nochmal präsentierst.
Oh Gott, diese Folge wird konfus, nicht so schlimm. Gut, also, here we go. Es geht um künstliche Intelligenz, das Lieblingsschlagwort in der Informatik, bezogen auf Labormedizin. Und die Idee ist, dass man Prozesse in der Labormedizin automatisiert oder... automatisiert und dabei verbessert, die Zuverlässigkeit verbessert. Und dieses Paper ist von 2020 von De Bruyne und Speckhardt. Entschuldigung, ich mag so flämische Namen. Und die haben sich angeguckt, wo man das denn eigentlich gut nutzen kann, dieses Machine Learning, wie das angewandt wird. Und dieses Paper ist sehr, sehr lang und sehr mathematisch teilweise. Ich habe vieles einfach nicht verstanden, aber die haben sehr schöne Grafiken, wo dann einfach so...
schön bunt.
Ja, die sind wirklich schön bunt. So, eins ist, es geht darum, das Random Forest Modell, wie die künstliche Intelligenz, ich mache Anführungszeichen, rausfindet, was denn so ein Bakterium eigentlich ist, das da unter dem Mikroskop ist. Und da geht es dann darum, dass man ganz viele Daten hat. Und dann oben hat man ein buntes Bakterium, da hat man so rechts, Mitte, links. Und da gibt es dann ganz verschiedene Datenpunkte, die dann sagen, oh, das ist Staph aureus. Und dann gibt es nochmal Staph aureus. Und dann gibt es aber Staph epidermidis. Entschuldigung. Und im Endeffekt sagt das einfach nur, wenn man sehr viele gute Datenpunkte hat, dann lernt halt die Maschine recht gut, was denn eigentlich... was sie denn da eigentlich sieht. Und das Ziel ist, dass man dann diese ganzen Arbeiten, die man in einem Labor so hat, die nicht vage sind, also wo es einfach, wo ein Experte drauf gucken muss und dann ganz klar sagen kann, das ist Staph aureus so. Und in diesen Fällen sollen die Computer das übernehmen.
So. Ich muss nochmal, ganz grundlegend verständnismäßig fragen. Also es geht drum, bei der Interpretation der Befunde des Machine Learning anzuwenden?
Ah ja. Oder? Ja, auch. Ja. Also, das ist der Hauptaspekt. Es gibt aber noch, es ist gut, dass du das sagst, es gibt noch zusätzlichen Aspekt, dass man schon vorher bei der Probengewinnung Machine Learning Algorithmen anwendet. Mhm. Weil die hier zum Beispiel sagen, dass der Hauptfehler, die zitieren hier irgendwelche Studien, der Haupt, die Hauptfehlerquelle ist, dass man Blut in falsche Röhrchen packt. Und ich glaube, jeder, der in der Praxis arbeitet, kann das nachvollziehen. Das passiert einfach. Und dann geht es darum, dass man das an diesem Punkt, wenn man das dann irgendwo reinsteckt, dass man das dann schon rückgemeldet bekommt, ah ja, hier, das kann nicht funktionieren, weil du hast das falsche Röhrchen benutzt. Also das ist so der erste Schritt. Und der letzte Schritt ist dann, dass man bei der Auswertung diese Machine Learning Algorithmen anwendet und die einem einfach die Arbeit abnehmen, da durchs Mikroskop zu gucken und zu sagen, das ist das und das. So, macht das was deutlicher.
Mhm, okay. Gut, das ist ja, sind ja jetzt aber super unterschiedliche Sachen. Also jetzt ein Sediment oder irgendwie eine Zytologie anzugucken und ein Bakterium zu identifizieren und jetzt auf der anderen Seite eine Blutanalyse jetzt über Zelluntersuchung oder klinische Chemie über Organparameter zu sprechen mit den Röhrchen, sind ja total unterschiedliche Schritte so.
Genau. Und das, was die im Endeffekt machen, ist einen Überblick geben. Deshalb Recent Evolutions in Machine Learning. Aber das, was interessant ist, ist, dass die da daraus allgemeine Richtlinien ableiten. Und das fand ich eigentlich spannend, weil der eine Punkt, auf den die eingehen, ist sehr deutlich zu sagen, das wird niemandem den Job wegnehmen. Das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja. Gut, darum machen wir uns, glaube ich, in der Tiermedizin gerade sowieso keine Sorgen.
Ja, aber es ist schon interessant, dass das, glaube ich, eine normale Reaktion ist, dass Leute sich direkt bedroht fühlen, wenn irgendwelche Computer hinterherkommen und ihren Job machen und dann eventuell noch besser als sie. Und dann versuchen sie halt zu sagen, okay, egal in welchem Bereich, wie etabliert man denn dieses Machine Learning? Weil die zum Beispiel sagen, theoretisch möchtest du ja, dass dir der Computer eher falsch positive Ergebnisse gibt. Also ganz konkretes Beispiel, du hast ein Blut abgenommen, hast das in irgendwie ein Röhrchen gepackt und der Computer sagt dir lieber einmal zu viel, das ist falsch, als einmal zu wenig. So. Mhm. Das führt aber, und da zitieren die irgendwelche Studien und sagen halt, dass sich gezeigt hat, dass das Vertrauen in die Technologie massiv untergräbt, weil du dann einfach nur noch genervt bist und dazu neigst, dann irgendwann Fehlermeldungen zu ignorieren, weil du denkst, ach, das ist ja eh wieder nur eine falsche Fehlermeldung. Und das fand ich einen super spannenden Aspekt, dass die halt sagen, eigentlich hast du keine Chance, wenn du sowas etablieren willst, du darfst nicht zu viele Falsch-Positive haben, du darfst sowieso nicht zu viele Falsch-Negative haben, du musst eigentlich von Anfang an ziemlich akkurat sein und das geht halt nur, wenn man die künstliche Intelligenz dahinter mit sehr viel, sehr guten Daten füttert. Und diese guten Daten gibt es so noch nicht so gut gesammelt. Und deshalb sagen die halt, das, was man jetzt eigentlich machen müsste, um irgendwann in 10 Jahren diese ganzen Systeme zu haben, dass man gute Daten sammelt. Also, dass man bei jedem gut identifizierten Bakterium zum Beispiel, dass man da das direkt speichert und sagt, okay, hier ist ein Datenpunkt, den kann ein Computer dann in 5, 6 Jahren analysieren, damit das in 10 Jahren dann automatisiert ist.
Mhm.
Ja.
Und das passiert nicht?
Nein. Also das passiert wohl teilweise bei Laboranbietern intern. Aber das, was die natürlich sagen, ist, dass man da eigentlich eine öffentliche Datenbank bräuchte, weil das...
Ach so, ja, also, gut, klar, das alte Problem. Ja. Mhm, ja.
Genau, richtig, ja. Mhm. Das ist das Hauptproblem.
Ich habe letztens gelernt, dass es auch bei Medikamentenstudien der Fall ist. Also, dass da Ansätze nicht irgendwo gesammelt werden, sondern dass da auch jedes einzelne Pharmaunternehmen sein eigenes Süppchen kocht und quasi auch Dinge, die schon mal probiert wurden, die nicht funktioniert haben, landen halt bei denen in den Datenbanken oder in der Schublade. Aber das wird vielleicht an anderer Stelle noch 3-mal ausprobiert, weil noch mehr Leute die Idee hatten, das könnte ja funktionieren. Aber weil es nirgendwo hinterlegt ist. Also ich meine, was da auch für Tierversuche dranhängen, ne? Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, dass das dieser Informationsfluss und dieses Dinge bei sich behalten macht noch auf einer ganz anderen Ebene noch echt Probleme.
Deshalb ist ja schon länger die Forderung, dass man, dass Journals auch gescheiterte Experimente bewusst jetzt in Anführungszeichen annehmen und publizieren. Und halt sagen, hier, das wurde so und so gemacht und es wurde rausgefunden, das klappt nicht. Weil ja es diesen krassen Bias gibt, dass man nur super gut geglückte Sachen publizieren darf. Und das ist eigentlich Schwachsinn.
Ja, wobei man natürlich dann auch noch, also wir schweifen gerade voll ab, aber ein Punkt noch. Du hast ja in den akademischen Strukturen hast du diesen Publikationszwang oder Druck, ne, dass du irgendwas produzieren musst. Dann bist du vielleicht auch glücklich, wenn du ein gescheitertes Experiment irgendwo unterkriegst. Aber den hast du ja in der freien Wirtschaft so, glaube ich, gar nicht. Wenn du jetzt irgendwo in der in irgendwelchen Teams bei First Line Studies sitzt, die halt konzernintern nach neuen Molekülen oder Strategien suchen, das ist ja dann dem Arbeitgeber egal, ob darüber was publiziert wird oder nicht.
Glaube ich nicht. Also ja, ich verstehe total, was du meinst, aber ich habe zumindest mitbekommen, dass auch in diesen firmeninternen Laborstrukturen schon sehr betont wird, wer wie viel publiziert hat und wie oft das zitiert wurde und der Citation Index hängt dann da an der Tür und so. Also diese ganzen, ich meine, das sind ja Leute, die an der Uni gelernt haben und ich glaube, dieses Mindset überträgt sich dann zu einem gewissen Teil möglich. Zumindest. Ja, naja. Aber ich finde das einen interessanten Exkurs. Was ich noch abschließend zu dem Paper sagen wollte, das, was die sagen, ist, dass sich das am besten, also dieses System, hast du Eragon gelesen?
Natürlich. So. Oh Gott, aber ewig her, ja.
Okay, da gibt es da gibt es ja Magie und diese Magie kann Dinge machen, die man, also kann die beschleunigt machen, die man auch sonst kann, aber sie verbraucht exakt so viel Energie. Und deshalb kannst du halt nicht sagen, einen Stein irgendwie einen Berg hochschieben, kannst du ja machen, aber wenn du es auf einen Schlag machst, dann kostet dich das so viel Energie, dass du halt tot bist. Und das, was die ja dann als Workaround haben, ist, dass sie häkeln, wenn ich mich richtig erinnere. Und weil häkeln wenig Energie verbraucht, aber halt voll lange dauert und deshalb aber halt Geld bringt. So, egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass sie das hier mit Urinsedimentation sagen. Das ist quasi das Häkel-Äquivalent.
Das Gleiche. Hat schon mal jemand Eragon und Urinsedimentation im Ansatz verwendet? Ich weiß es nicht, Karim.
Ja, immer wieder ein neues First. Auf jeden Fall finde ich das interessant, weil Urinsedimentation einfach voll lang dauert und voll der ätzende Aufwand ist. Aber es ist ja im Endeffekt nicht so super kompliziert und das halt ein perfektes Beispiel ist für eine intelligente, in Anführungszeichen intelligente Maschine. Ja.
Okay. Ich kann voll gut an dich anknüpfen, weil du ja schon den Punkt genannt hast, dass die Sachen, die im Labor schiefgehen, die gehen zum allergrößten Teil vor der Analyse schief. Ja, also ich meine, wir haben jetzt das Pferd so ein bisschen von hinten aufgezäumt, aber es ist ja so, natürlich brauchen wir klinische Untersuchungen so, aber also ums Labor kommt man ja trotzdem nicht drum rum, ab einem gewissen Punkt. Ne? Und ein gutes Labor kann einem ja auch super viel erleichtern, wenn man es, noch viel mehr, wenn man es direkt in der Praxis stehen hat, aber auch wenn man ein gutes Referenzlabor hat, wo man Sachen einschicken kann. So, und die meisten Analysefehler, die passieren, liegen in der sogenannten Präanalytik, also bevor die Probe im Gerät landet. Das sind 75% von allem, was da schief geht, ist vorher schon quasi vergeigt.
Boah, krass.
Ja, ne?
Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so hoch ist.
Ja, doch. Also ich glaube, das liegt daran, dass es so vielfältige Fehlerquellen gibt. Ich meine, das mit dem Röhrchen ist ja nur eins, was du gerade angesprochen hast. Ich würde gleich noch ein paar andere Sachen sagen. Aber vor allen Dingen auch, dass es ja eine super empfindliche Technologie ist, ne? Also ich habe versucht, ein bisschen zu verstehen, wie diese Geräte funktionieren. aber das scheitert an meinem physikalischen Verständnis. Also wenn ich dann einen Laser aus drei Richtungen lese und dann bin ich leider schon ausgestiegen. Jedenfalls, Ich wollte so ein bisschen drauf eingehen, was man ganz hands-on, ganz praktisch orientiert, was man tun kann, um seine Labordiagnostik aussagekräftiger zu machen. Hm. Ja, so. Aber ich wollte dich fragen, aus deiner Zeit, in der du klinisch gearbeitet hast, was war dein Lieblingslabortest?
Ganz ehrlich, alle, die ich nicht selber machen musste. Ich hab's gehasst wie die Pest. Was ich mochte ist, wenn man irgendwie ein bisschen Blut abnimmt und so und dann tütet man das ein und dann verschwindet das und dann kriegt man einfach so ein Papier mit Ergebnissen wieder. Das fand ich immer sehr angenehm, weil ich gerne, also ich mochte die Ergebnisse interpretieren, aber ich hab's gehasst den ganzen Weg dahin.
Ja.
Okay. Das ist ganz ehrlich.
Ich wollte was ganz Ähnliches sagen. Also einerseits ist es eine schöne Methode, um den Termin erstmal abzuhaken und zu sagen, gut, wir haben jetzt Blut eingeschickt. Wir sprechen dann weiter, wenn die Ergebnisse da sind. Und andererseits ist es auch super viel wert, wenn man, also ich meine, das ist absolut kein Geheimtipp, aber es haben ja alle Fremdlabore eine Hotline, die man anrufen kann. Und wenn man dann da Proben hingeschickt hat und irgendwie mit einem Patienten nicht weiterkommt, und dann ruft man da an und brainstormt mal ein bisschen mit denen, was man da noch untersuchen könnte oder in welche Richtung das gehen könnte. Und das ist voll oft wirklich super hilfreich. Also wenn ich vor irgendeinem Patienten stehe und gar nicht weiterkomme und habe gerade niemanden greifbar, der mir helfen kann oder die anderen wissen auch nicht so richtig, dann rufe ich bei dieser Hotline an. Das ist echt ist schon oft sehr gut gewesen. Gut, okay. Und ansonsten mag ich so Sachen, die so eine schnelle Entscheidung, also im Gegensatz zu den Sachen, die man wegschickt, finde ich Sachen gut, die so eine schnelle Entscheidung ermöglichen. Wenn du so einen Schnelltest in der Praxis machen kannst also ich weiß, dass die nicht alle super spezifisch und sensitiv sind, aber gerade so einen Hinweis geben, ich meine, das klassische Beispiel ist wahrscheinlich die Katze mit Atemnot, um dann mal schnell festzustellen, kann das jetzt herzbedingt sein oder kann das nicht herzbedingt sein? Und wenn man dann so einen Schnelltest aufs NT-proBNP laufen lassen kann, weil ich meine, das ist ja eine sehr akute, sehr bedrohliche Situation, wo die Leute erstmal 1000 Fragezeichen im Gesicht haben, weil der Katze ging es morgens noch total gut und abends stirbt sie vielleicht quasi gerade. Oder sehr wahrscheinlich sogar, wenn die mit so einer hochgradigen Atemnot kommen. Und dann ist es total dankbar, wenn man denen in einer relativ kurzen Zeit so einen groben Hinweis geben kann. So, gut. Wenn man den aber haben will, muss man ein paar Sachen beachten, dass man möglichst valide Ergebnisse rauskriegt. So, und jetzt würde ich ein paar Sachen aufzählen, auf die wir alle achten können, damit das so kommt. Ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen ertappt gefühlt.
Das ist doch immer gut.
Als ich das zusammengeschrieben habe, weil ich gedacht habe, ja, das mache ich jetzt vielleicht auch nicht immer so ganz gewissenhaft. Also zum einen ist es für viele Blutuntersuchungen echt hilfreich, wenn die Tiere nüchtern sind. Gut, den Einfluss haben wir nicht immer. Wenn die Blutentnahme geplant ist, können wir den Leuten natürlich sagen, kommen sie mit ihrem Tier nüchtern. Aber wenn es entweder ein Notfall ist oder ein spontaner Termin, dann haben wir da natürlich nicht den Einfluss drauf. Aber das ist ein Punkt, das im Hinterkopf zu halten, wenn das nicht der Fall war und irgendwelche Ergebnisse sind auffällig, dass man dann sagt, okay, das Tier war nicht nüchtern, vielleicht machen wir nochmal eine nüchtern Blutuntersuchung, um das zu vergleichen, ob dieser Wert tatsächlich erhöht ist. So, dann verändert natürlich auch Aufregung und Stress die Blutwerte. Ich meine, das ist jetzt super easy gesagt, vermeide mal Aufregung und Stress bei einem Tier, was zum Tierarzt geht. Nicht ganz möglich, aber ich meine, wir hatten ja auch schon mal gerade bei Katzen über die Cat-Friendly Clinics gesprochen. Es gibt ja durchaus Methoden, die man anwenden kann, um so ein bisschen den Praxisablauf stressfreier zu gestalten. So, dann haben wir das Tier auf dem Tisch und wollen gerne Blut nehmen. Dann ist es wichtig, dass wir nicht zu lange die Vene stauen, weil sich da Werte verändern, wenn das Gewebe mit interagiert, dass wir eine möglichst große Nadel für die Punktion nehmen, dass Zellen nicht beschädigt werden und dass wir vorher aber auch das Desinfektionsmittel gut trocknen lassen. Das ist gerade bei diesen Koagulationsgeschichten, bei den Gerinnungsparametern so, da darf kein Alkoholrest mehr irgendwie auf der Haut sein, sondern sollte alles abgetrocknet sein, wenn man das Blut nimmt. Und dann so fancy Faktoren für so ganz labile Laborparameter, wenn man zum Beispiel einen Ammoniak misst, das darf kein Raucher abnehmen. Das ist so ein random Fact, den, glaube ich, auch jeder schon mal gehört hat. Und das musst du ja auch super schnell untersuchen, weil Ammoniak so ein kleines Molekül ist und so super flüchtig. Da musst du wirklich abnehmen und rennen zum Analysegerät. Du darfst kein Raucher sein. Das musst du jemanden bitten, die Blutentnahme für dich zu machen.
Oder mit Rauchen aufhören.
Oder mit, genau. Ich höre jetzt mal spontan mit dem Rauchen auf. Also wir können dann, so in einem halben Jahr können wir die Schanddiagnostik bei Ihrem Tier dann machen. Ich weiß noch nicht, ob Ihr Tier einen Leberschand hat. Ich muss erst, geben Sie mir mal kurz ein paar Monate.
Gut. Aber ich habe mir schon ein Buch mit 6 Schritten zur Rauchfreiheit gekauft.
Ja, sehr schön. Gut, weiter geht's. Ich muss mir natürlich überlegt haben, und das hast du eben schon angesprochen, welches Blut brauche ich überhaupt? Also welche Röhrchen brauche ich? Weil nichts ist ärgerlicher, als wenn ich Blut abgenommen habe, mache vielleicht die Analyse direkt in-house mit meinen Geräten und stelle dann fest, der hat ja die und die Auffälligkeit, jetzt Klassiker, ich habe ein rot-weißes Blutbild abgenommen, sehe, das Tier hat eine Blutarmut, dann interessiert mich natürlich, hinterher hat er ein erhöhtes Bilirubin, was macht das Albumin und das Totalprotein? So, das sind aber alles Parameter, für die ich kein EDTA-Blut brauche, wie beim rot-weißen Blutbild, sondern eben beispielsweise ein Lithiumheparin, wenn man es direkt untersucht. So, wenn ich das nicht mit abgenommen habe, muss ich das Tier halt nochmal pieksen. Und das ist für uns vielleicht keine große Sache, für die Besitzer kann das echt unverständlich sein. Jetzt muss er halt nochmal auf den Tisch, muss nochmal gepiekst werden. Von daher sich vorher gut überlegen, was man brauchen könnte.
Und wenn das Blut eh schon schlecht kam, dann wird es nochmal extra.
Ja, also, genau.
Klar ist das für das Tier immer stressig, aber wir wissen alle, dass das auch für uns sehr stressig sein kann teilweise.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer spannend, wie wertvoll manchmal so eine Probe auf einmal sein kann.
Mhm, ja.
Also jetzt nicht nur beim Blut nehmen, also klar, man hat häufig auch Tiere, wo es ganz schlecht läuft und wo man irgendwie nur mit hängend würgen bis ein paar Tröpfchen, wenige Tröpfchen Blut rauskriegt, aber auch zum Beispiel für eine Aspirationsprobe oder wenn man, ja, alles Mögliche, was man rausgenommen hat. Also wir hatten zum Beispiel letztens die Situation, dass wir keine Lungenspülprobe nehmen konnten. Und dann haben wir hinterher, hing Schleim im Tubus von der Narkose. Und er wollte schon fast Richtung Müll wandern. Und dann wurde dieser Tubus aber so wertvoll, weil das quasi die einzige Möglichkeit war, um irgendwie Proben zu kriegen, die wir ins Labor schicken konnten. Sodass wir im Endeffekt diesen Tubus mit Kochsalzlösung ausgespült haben, um wenigstens irgendwas zu haben. Ich finde das immer ganz spannend, wie wertvoll da Dinge im Endeffekt noch sein können. Okay, wo waren wir? Ah, genau, wir haben uns überlegt, welche Röhrchen wir brauchen. Und dann ist es auch wichtig, in welcher Reihenfolge wir die benutzen. Ne? Weil zum Beispiel das EDTA, also ist ja der Gerinnungshemmer, der da drin ist, in dem Blutröhrchen, verschiedene Elektrolytwerte verändern kann. Und ein Serum, wo quasi gar nichts drin ist, ein Serumröhrchen, wo nur vielleicht so ein paar Kügelchen drin sind, die Gerinnungsfaktoren aktivieren, dass wir das als allererstes nehmen, weil da ja quasi noch gar keine Kontamination stattgefunden hat. Dann dürfen die Röhrchen nicht zu alt sein. Wenn nämlich das Koagulationsmittel abgelaufen ist, ist das irgendwie auch Quatsch. Auch da wieder gerade die Gerinnungsparameter sind da echt empfindlich. Und ich muss es bis zur richtigen Höhe füllen. Aber das ist auch echt schnell passiert. Ne? Entweder fängt zwischendurch das Tier an zu zappeln, dann kriege ich nicht so viel Blut, dass es bis zum Strich reicht. Oder ich muss es irgendwie so krumm und quer festhalten, dass ich vielleicht die Markierung gar nicht sehe. Dann sind 3 Tröpfchen zu viel reingelaufen. Also diese Sachen, deswegen habe ich vorhin gesagt, das ist total. Also diese Zahl erschreckt einen erstmal. Was, so viel passiert schon vor der Laboruntersuchung? Aber es macht total Sinn, Weil einfach an so viel, wir arbeiten mit Tieren. Die wissen nicht, was sie da tun. Die wollen nicht mit uns zusammenarbeiten. Da kann so viel schon schief gehen bis dahin. Ja, und dann ist es noch wichtig, wenn wir das abgegeben haben, dass wir das Serum tatsächlich 20 Minuten stehen lassen, bevor man es abpipettiert, dass ich da alles abgesetzt haben kann. So, das sind die Sachen, die ich dabei beachten muss. Dann ist es natürlich für die Interpretation auch wichtig, dass ich genau weiß, welche Parameter sich wie gegenseitig beeinflussen, dass ich speziesspezifische Unterschiede beachte, dass ich, wie gesagt, darauf achte, war das Tier nüchtern oder nicht, dass ich auch so Beobachtungen, die ich mit dem Auge schon sehen kann, ist das Blut, ist an der Hämolyse drin, löst sich das Blut auf, ist da sehr viel Fett drin, dass ich sowas schon mitprotokolliere, weil das natürlich auch einen Einfluss hat. Welche Medikamente ein Tier bekommt, da habe ich letztens, gerade am Wochenende jetzt, habe ich eine Story gelesen, da können einem echt die Haare zu Berge stehen. War in den USA ein Hund mit Anämie und da kam dann raus, die Leute haben dem gefrorenen Hamburger gefüttert, wo eben Zwiebeln mit drauf waren.
Nein. Aber.
Also, ich meine, da musste erst mal.
Aber ausschließlich kommen. Oder was?
Ja, ausschließlich.
Okay, Hamburger umgedreht. Ich meine, okay, cool. So, ja. Um mal alle US-Klischees zu bemühen, war das genau wahrscheinlich günstiger als Hundefutter.
Genau das. Ja, aber der mag das so gerne.
Ja.
Ich frage mich, was die für eine Tiefkühltruhe haben. ja, okay. Und dann waren wir so schlau und haben das alles beachtet. Und dann haben wir vielleicht trotzdem noch Unstimmigkeiten in unserem Blutbild. Und dann ist es natürlich auch super wichtig zu wissen, wie kann ich meine eigene Analyse kontrollieren. Da gibt es ja zum Beispiel bei dem rot-weißen Blutbild diese Dotplots, diese schönen bunten Punktwolken, die man immer so gerne übersieht, weil man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll. Aber tatsächlich sind die können die sehr hilfreich sein, um zu um zu evaluieren, ob diese Werte, die mir dann Gerät ausspuckt, auch tatsächlich Sinn machen oder nicht. Und da gab es noch einen ganz interessanten Punkt dazu, weil du vorhin auch das angesprochen hast mit diesem, wie viel Vertrauen habe ich in eine Laboruntersuchung? Diese Analysegeräte, die guten davon, die machen ja so Sternchen an ihre Werte, wenn die selber denken, ich bin mir nicht so ganz sicher. So, hallo, guck da nochmal drauf. Und da sind die Labordiagnostiker immer ganz akribisch hinterher zu kommunizieren, dass diese Sternchen was Gutes sind. Dass es eben nicht so aufgefasst wird wie, jetzt ist da schon wieder irgendwie so ein Analysefehler, sondern dass das Gerät einem quasi hilft zu sagen, guck mal, mir ist da was aufgefallen, guckst du nochmal mit drüber. Und dass man dann halt im Zweifel sich tatsächlich nochmal einen Blutausstrich anguckt. Und also ich meine, wie zum Beispiel beim Klassiker Katze mit Thrombozytenaggregaten, wenn die zu wenig Blutplättchen haben, aber die zu Klumpen zusammensortiert sind, dann hat die nicht zu wenige, dann erkennt das Gerät die nur nicht. Ne? Jo, und wenn ich dann auch noch weiß, welches Gerät ich benutzen muss, wenn ich nicht das spezifische Gewicht vom Urin von dem Teststreifen ablese, sondern ein Refraktometer dafür benutze, dann bin ich auf einem guten Weg, gute Laborergebnisse zu kriegen. Und wenn mir dann irgendwann später die künstliche Intelligenz noch hilft, das zu interpretieren, dann kann ja quasi nichts mehr schiefgehen.
Oh, Circle complete.
Wir sind ein bisschen rückwärts durchgegangen heute, ne?
Ja, nicht schlimm.
Ja, okay, wie gesagt.
Beim Kreis gibt es kein Rückwärts. Ja.
Ich hab mich, wie gesagt, auch ein bisschen ertappt gefühlt an einigen Stellen. Ich werde jetzt wieder besser darauf achten, wie ich meine Laborproben behandle.
Aber das ist auch sowas, was man einfach so einmal alle 2 Jahre gesagt bekommen muss, oder?
Auf jeden Fall.
Man weiß das aber
schleicht sich wieder ein, ja.
Ja, genau. So im Alltag ist es dann nochmal was anderes.
Okay, Karim. Dann würde ich sagen, war es ein gutes Roundabout heute.
Mhm, auf jeden Fall. Alles klar.
Bis in 2 Wochen.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für eure Zuschriften, die uns immer wieder erreichen. Wenn ihr auch Anmerkungen, Fragen, Themenwünsche etc. habt, meldet euch bei Karim auf Instagram unter @der-YouTube-Tierarzt oder per E-Mail unter breakingvet@gmail.com. Bis zum nächsten Mal.